Hallo, ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home mit einem Projekt, auf das ich mich ganz, ganz besonders gefreut habe, nämlich eine richtige Einstiegsserie. Wir fangen echt super weit vorne an. Das heißt, wenn Sie jetzt hier schon so ein bisschen erfahrener sind, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber wir wollen auch den Menschen, die uns so oft fragen, könnt ihr nicht mal erklären, wie das überhaupt geht mit der Börse? Ich habe noch nie was gemacht an der Börse und so weiter, auch mal richtige Plattformen bieten. Bei mir ist Jana ist Kollegin, vertritt Nachfolgerin von Fabienne, die uns leider verlassen hat, sozusagen auf zu neuen Ufern gegangen ist. Fabienne war ja Mitbegründerin dieser Börse at Home-Reihe und ich bin sehr, sehr froh, Jana, dass du dich entschlossen hast, hier mitzumachen ab sofort. Herzlich willkommen an dich.
Dankeschön. Ja, dann auch nochmal herzlich
Vielleicht
willkommen
magst
zu mir. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich bin Jana Micker. Ich bin jetzt seit gut 1,5 Jahren bei der Deutschen Börse im Business Development for Retail. Das heißt, da gucken wir uns ein bisschen die beiden Handelsplätze an und versuchen sie für Sie als Privatanleger eben besser zu machen. Ich bin auch auf der einen oder anderen Finanzmesse und bei den Börsentagen dabei und habe auch privat natürlich ein großes Interesse an den ganzen Themen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute wirklich mal reinstarten. Ich glaube, für jeden ist was dabei, gerade wenn Sie noch neu vor der Börsenentscheidung stehen. Und ja, ich freue mich sehr. Gerne auch jederzeit die Fragen in den Chat stellen. Und ja, vielen Dank für die kurze Einleitung, Edda.
Schön, dann legen wir mal los. Und bitte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht wundern, wenn wir hier so ein bisschen vom Du ins Sie springen, weil wir tatsächlich in Zukunft einfach mehr duzen wollen, aber uns da vor allen Dingen auch noch selber dran gewöhnen müssen. Deswegen geht es bei mir hier so ein bisschen durcheinander. Und nochmal hier der Beipackzettel, das ist wirklich eine Einstiegssession und deswegen wollen wir auch als erstes was von dir bzw. von Ihnen wissen. So, nämlich wie viele der Menschen, die jetzt hier heute schon dabei sind, haben denn schon ein Depot? Bitte einfach mal kurz abstimmen. Die Antwortmöglichkeiten sind ja, es ist noch nichts drin. Ja, schon länger und gut diversifiziert. Und die nächste Frage, was ist ein Depot? Jetzt hat der Kollege, der uns die Umfragen eingerichtet ist, die Variante 1 vergessen. Das war nämlich nein, das fehlt hier als Antwortmöglichkeit. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Also alle, die jetzt Nein sagen wollen, die können auch bitte einfach mal antworten, was ist ein Depot? Ja. So, warten wir noch einen kleinen Moment. Der Kollege antwortet hier über Chat mit Ups, ja, alles gut.
Das kriegen wir schon hin. Dafür gibt es ja was ist ein Depot noch notfalls.
Ja. Also ich führe jetzt hier die Quote mit, ich sehe es mal, ich werde das auch mal gerade übertragen und beenden. Immerhin 73% schon länger gut diversifiziert. Also deswegen Vorwarnung, bitte ernst nehmen. Das ist hier wirklich jetzt für Einsteigerinnen und Einsteiger. Ja, also ich würde sagen, dann legen wir mal los. Die zweite Frage kommt am Ende. Dann möchten wir nämlich von Ihnen wissen, was Sie von uns in Zukunft hören möchten an dieser Stelle. Wir machen diese Serie, diese Reihe ab sofort einmal im Monat, immer den ersten Montag und bauen natürlich aufeinander auf. Also alle, die jetzt noch kein Depot haben, gehen auch mit Hausaufgaben nach Hause. Ich wollte schon immer mal Hausaufgaben.
Super, dann würde ich sagen, starten wir mal rein, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Dann
So.
fangen wir vielleicht einfach mal mit so ein paar Mythen an, die wir hier aufgeschrieben haben. Zum Beispiel die erste, über Geld spricht man nicht. Ich glaube, das haben wir alle wirklich schon mal gehört, dass es irgendwie so ein bisschen Tabuthema ist. Man darf oder möchte nicht wissen, was jemand anderes verdient, wie viel das Haus gekostet hat, was so die Ausgaben sind, ob jemand investiert ist oder nicht. Was wirklich schade ist, weil es so ein wichtiges Thema ist. Wir kommen alle nicht ums Thema Finanzen drum herum. Wir können alle voneinander lernen. Ja, keiner ist perfekt. Jeder macht auch Fehler beim Investment. Deshalb klares Falsch. Über Geld spricht man vielleicht noch nicht so viel, sollte sich aber wirklich ändern.
Ja, geht mir genauso. Also ich habe lange gebraucht, mich daran zu gewöhnen, dass ich über sowas offen spreche und auch Leute offen frage, wie investierst du eigentlich? Und ich kriege manchmal noch so hochgedrehte Augenbrauen. Also scheint man da wirklich breit gestreut, nichts drüber zu sprechen. Weiter sehr verbreitet. Glaube und insbesondere, wir haben mal so eine Studie gemacht zusammen, also für uns hat die Uni Frankfurt und die Frankfurt School of Finance hat eine Studie durchgeführt und da kam auch tatsächlich raus, die zweite Mythos, ich habe einfach kein Talent für Finanzthemen, ist verbreitet und insbesondere bei Frauen. Aber jetzt kommt jetzt gut die gute Nachricht und das ist das, was wir heute auch unter anderem mitgeben wollen. Es ist gar nicht so einfach, ein bisschen was zu machen, zumindest nicht richtig was falsch zu tun. Besser geht immer, aber darum geht es einfach nicht. Keiner von uns geht mit dem Optimum an Gewinn von irgendeinem Wertpapiergeschäft heraus und alle, die es versuchen, liegen eigentlich meistens viel schlechter als die, die einfach nur ihrer Strategie folgen.
Absolut. Auch der Punkt, Aktien sind nur was für Reiche. Ich würde sagen, das hat sich gerade in den letzten Jahren deutlich geändert. Es wird immer günstiger anzulegen. Es gibt die Möglichkeit, irgendwie einen Sparplan aufzumachen. Und man kann auch wirklich mit kleinen Beträgen starten. Also man muss nicht irgendwie sich ein paar tausend Euro zusammensparen und dann erst loslegen, sondern wirklich jetzt heute starten. Finanzanlage ist wirklich was für jeden. Und ich würde sagen, auch aus meinem persönlichen Umfeld ist das oft so ein bisschen, oh, kann ich das wirklich machen? Wie viel kostet das denn? Ist das nicht total teuer? Ich kann mir keine ganze Aktie leisten. Ja, da gibt es ja auch mittlerweile die Möglichkeiten, Bruchstücke zu investieren. Also da auch wirklich keine Scheu, weil gerade dadurch kann man ja auch eben sich ein Vermögen zusammensparen.
Ja, es gibt auch Aktien wie die von Berkshire Hathaway, da kann man eigentlich nur in Bruchstücken investieren. Also ich kann mir da keine ganze kaufen. Also, und es ist auch ganz wichtig, das ist so unfassbar viel einfacher für uns alle geworden. Und das finde ich was ganz, ganz, ganz Tolles. Vielleicht für uns als Börse ist das jetzt nicht so toll als Unternehmen, also hier mal ein kleiner Spoiler. Aber weil es so demokratisiert ist, also alle Informationen sind so schnell verfügbar. Es ist die Schwellen sind so klein geworden, also es ist nicht mehr teuer. Das heißt, es ist eine komplette Umdrehung eigentlich von dem, wie es vielleicht noch vor 20, 25 Jahren war, als ich angefangen habe, meine ersten Wertpapier zu kaufen. Und das ist wirklich meiner Ansicht nach was ganz, ganz Tolles. Und da spielt ein bisschen der nächste Mythos rein, der immer noch durch Deutschland zieht, hört man ganz, ganz stark, gerade wenn wir sowas diskutieren wie Aktienrente, nämlich Aktien sind reines Glücksspiel. Da geht es darum, jetzt wollen die an den Kapitalmarkt mit unserer Altersvorsorge und die soll verzockt werden. Ja, man kann verzocken. Wir sind eigentlich auch froh, dass es spekulative Geldanlage gibt, weil die macht alles ein bisschen leichter. Also es ist einfach liquider. Das heißt, der Handel wird einfacher für uns alle. Und jetzt noch ein Spoiler. Drei Regeln beachten. Und wenn ihr die beachtet, kann nichts richtig, richtig schief gehen.
Genau, dann auch das Thema, ich müsste mich besser auskennen. Das ist auch genau der Grund eigentlich auf den Punkt gebracht, warum wir diese Reihe machen. Weil oft wird man ja irgendwie nicht so an das Thema herangeführt. Also ich hatte es auch am Anfang noch, als ich noch ein bisschen jünger war, dass ich dachte, oh Gott, ja, was soll ich da jetzt machen? Und ich weiß ja gar nicht, was ich kaufen soll. Und ich weiß ja irgendwie gar nicht, bringt die Aktie mir jetzt was, bringt die nichts? Und gerade da kann ich ein bisschen Entwarnung geben. Man kann sich Wissen aneignen, aber man muss trotzdem nie der Superprofi sein, um irgendwie ein ETF zu besparen zum Beispiel. Also man kann da sich wirklich rantrauen. Deswegen, wenn Sie hier im Format dabei sind, haben Sie ja schon mal den ersten Schritt gemacht, dass Sie sich eben besser auskennen wollen. Von daher, keine Scheu, das kriegen wir hin.
So, den letzten, die Banken wollen nur mehr Geld verdienen. Ja, da, ich glaube nicht nur, es gibt sicherlich auch gute Beratung, aber da wir in Deutschland noch so eine Durchdringung haben von provisionsbasierter Beratung, es gibt ungefähr 200.000 registrierte Anlageberaterinnen und Berater, die provisionsbasiert beraten und es gibt ungefähr 150, die das auf Honorarbasis tun. Da sieht man schon, man sieht den Konflikt, der ist einfach im System immanent. Und ich streiche jetzt mal aus dem Satz, das Wort nur, und dann sagen wir einfach, die Banken wollen an mehr Geld verdienen. Ja, das ist ja auch legitim, wer Leistung in Anspruch nimmt, darf der andere ja auch Geld verdienen. Aber Augen auf. Und es ist immer gut, egal, ob ihr jetzt im Internet unterwegs seid und euch da Finanzbildung holt, einfach, oder ob ihr das bei der Bank macht. Einfach ein paar Grundbegriffe kennen selber und dann kann man auch selber ganz gut einschätzen, ist das jetzt Nonsens oder ist das richtig, was da erzählt wird.
Dann das
So.
Thema, so, jetzt springt die Folie gerade nicht. Warum überhaupt investieren? So, jetzt sollte es auch hoffentlich jeder sehen. Thema Inflation ist ja bei jedem irgendwie im Munde. Gerade in den letzten Jahren hat sich da ja leider auch viel Negatives getan. Die Kaufkraft verändert sich. Wenn ich jetzt heute 10.000 Euro irgendwie auf mein Sparbuch lege oder irgendwo, wo ich vielleicht sogar gar keinen Zinsen bekomme und schaue in 10 Jahren nochmal drauf, dann sehe ich zwar immer noch die 10.000 Euro, aber die Kaufkraft hat sich einfach verändert. Und ich glaube, das ist auch schwer zu realisieren oder so im Kopf zu verstehen, dass Inflation eben Investments beeinträchtigt und dass auch 10.000 Euro in 10 Jahren einfach weniger wert sind, auch wenn die Zahl noch die gleiche geblieben ist. Deshalb wichtig, optimalerweise auch über den Inflationsprozenten zu investieren, damit sie eben trotzdem Gewinn machen und die Inflation ihr Geld nicht wegfrisst. Dann Thema Zinswende hatten wir ja auch in den letzten Jahren viel, gerade mit der Nullzinspolitik, dass es einfach schwierig war, sein Geld einfach nur auf dem Sparbuch zu parken. Ja, wenn man da irgendwie 0,1% Zinsen bekommen hat, dann ist das bekanntlich nicht sonderlich viel. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, das Geld nicht einfach nur parken, sondern auch wirklich investieren, damit man über diese 0,1%, 3%, wie viel auch immer, es variiert ja immer ein bisschen, einfach drüber hinwegkommt und trotz Zinswende immer gut aufgestellt ist. Das führt auch so ein bisschen zum Thema Rentenlücke. Das ist ja auch aktuell viel diskutiert in der Politik. Wie geht es da weiter? Klar, wir haben die gesetzliche Rente, wir haben Betriebsvorsorge, wir haben irgendwie private Rührepriester-Rentenverträge. Aber nicht zu unterschätzen, der Kapitalmarkt ist im Endeffekt die dritte Säule der Altersvorsorge. Wir können es schaffen, über Inflationswerten zu investieren und uns einfach langfristig aufzustellen. Also es ist auch nie wirklich zu spät, dass man sagt, oh, ich habe jetzt nur noch 10 Jahre bis zur Rente und oh Gott, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Nein, auf gar keinen Fall. Rentenlücke ist immer ein wichtiges Thema, betrifft wirklich jedes Alter. Es ist nie zu früh und nie zu spät, damit anzufangen. Und das führt auch so ein bisschen in den nächsten Punkt eigentlich. Finanzielle Selbstbestimmung. Es ist wichtig, dass man einfach sein Geld selber anlegen kann, dass man weiß, was damit passiert, dass man weiß, wie es sich entwickelt, wie viel Geld man überhaupt hat. Also auch gerade bei Frauen natürlich ein Thema, dass man irgendwie denkt, oh Gott, was mache ich da jetzt? Ich gehe in Elternzeit. Viele, viele Themen, die da eben im Raum stehen. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, was mache ich mit meinem Geld und das eben auch für sich arbeiten zu lassen. Zu sagen, okay, ich investiere das vielleicht mit einem Sparplan. Und man sieht, das Geld wird mehr. Und das, würde ich sagen, ist auch einfach ein Punkt, der Spaß macht, wenn man sieht, dass sich das Geld bewegt und man nicht, wie vorhin im Beispiel, die 10.000 Euro in 10 Jahren immer noch auf dem Sparbuch stehen hat, aber nichts passiert ist. Von daher, ganz wichtiges Thema, immer gut, sich damit auseinanderzusetzen und hat auch gerade einen volkswirtschaftlichen Nutzen.
Genau, das ist mir ein Thema, das sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist die andere Seite, wenn wir alles in Sparvermögen anlegen, in verzinstes Geld, das irgendwo rumliegt und von einfach von der Bank Minizins dafür bekommen, das ist unproduktives Geld. Und wir wissen alle, was wir für infrastrukturelle Themen hier haben. Es gibt ausreichend Zahlen, 15 Billionen Euro, die im Sparvermögen im Dachraum rumliegen. Das können wir investieren. Und wenn wir Aktien kaufen, egal ob wir das direkt machen oder mittelbar über einen Indexfonds investieren, geben wir Unternehmen dieses Geld, damit es arbeitet. Und der nächste Punkt, der ist mir auch, der letzte Punkt hier ist mir auch super, super, super wichtig. Es gibt, ich zitiere jetzt eine Studie vom IWF, was die KI für Auswirkungen auf die Jobs haben wird. Da kommt raus, dass insbesondere so im mittleren Bereich, so Jobs wie Jana und meiner, dass die Lohnniveaus sinken werden und dass die Anzahl an Jobs auch weniger werden. Und ich meine, können wir dagegen was tun? Warum investieren diese großen amerikanischen Konzerne momentan unfassbar viel Geld in diese neuen Technologien? Das machen die garantiert nicht, weil sie den Menschen das Leben besser machen wollen, sondern das machen die, um irgendwann mal richtig viel Geld damit zu verdienen. Und dann habe ich doch eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, da zu partizipieren, indem ich mich einfach beteilige an dem Unternehmen. Und das nochmal bewusst machen: Aktienbesitz ist Anteil am Unternehmen. Es gehört uns, das ist Sachkapital. Und damit hat es eine andere Bedeutung, als wenn es rumliegt bei der Bank und fest verzinst wird. Und das, was wir hier gerade so vollmundig versprochen haben, es gibt für mich selber sind Kurven das Beste. Und wir können uns alle solche Entwicklungen langfristig nicht gut vorstellen. Wir erinnern uns, Corona-Pandemie, wie uns exponentielles Wachstum der Infizierten überrascht hat. Das ist hier eigentlich gar nichts arg anderes. Wir sehen nochmal, was Jana schon gesagt hat. Blaue Linie, 10.000 Euro auf 18 Jahre, bleiben 10.000 Euro, wenn sie auf ihrem Girokonto liegen. Nicht mehr und nicht weniger. Unten das hellblaue ist das, was draus wird nach Inflation. Da sehen wir, ja, ich schätze jetzt mal so 3.000 Euro weniger real nach 15 Jahren. Das ist über 30%. Das Graue oben drüber ist das, was Sie haben, nominal, wenn Sie es als Festgeld anlegen. Und da liegen die realen Zahlen drunter, also die echten Entwicklungen der letzten 15 Jahre. Deswegen schwankt das so ein bisschen, weil wir hatten ja eine Nullzinsphase und dann kam auf einmal eine Zinsphase, aber auch eine Inflationsphase. Und ganz oben, die Möhre, da hängt die Karotte, da wollen wir hin. Also das ist jetzt dazu da, um Ihnen ein bisschen Lust zu machen. Das ist das, was aus den 10.000 Euro wird, wenn Sie durchschnittliche, also Rendite am Aktienmarkt erfahren. Breit gestreut, weltweit breit gestreut in dem Fall, nach den Produktkosten vom ETF. Oben hängt ein ETF, an günstiger. 0,2% habe ich da angenommen. Unten drunter das hellgraue, das ist der aktiv verwaltete Fonds. Und warum beides hier jetzt ausgewiesen ist ganz klar. Also für mich ist das wichtig, um zu zeigen, dass der Unterschied sind die Kosten. Also, dass die Kosten auch negativ exponentiell wachsen. Und das veranschaulicht das ganz gut. Und was da rumzackt, und das hoffen wir Ihnen zu nehmen, euch zu nehmen in den nächsten Monaten, ist die Angst davor, das ist die reale Entwicklung. Und dann wissen wir alle, also es ist in dem Falle MSCI World, und da wissen wir alle, das ist nicht so witzig, wenn man da 2020 gehangen ist und hat gerade gekauft und zack, ging es erstmal kurz in den Keller. Aber wir sehen auch, es geht wieder hoch. Und ich habe schon 4 Crashs gemacht in meinem Anlegerinnenleben. Es ging los mit dem neuen Markt. Crash sagt man ab 20%. Geht alles vorbei. Und der zweite ist leichter als der erste. Und der dritte ist noch leichter. Man gewöhnt sich da einfach dran. Das gehört zur Börse dazu. Weil, ganz wichtiger Punkt, Rendite ist bezahltes Risiko. Was wir am Aktienmarkt bekommen, ist die Entlohnung für die Risiken, die wir eingehen. Und es geht darum, die Risiken in den Griff zu kriegen. Ich habe hier das nochmal abgebildet. Sonst könnte jetzt jemand kommen, hier Äpfel mit Birnen, weil ich Nominalentwicklung mit realer verglichen habe. Ich fasse nur anschauliche. Hier ist dieselbe Zahlen dahinter und ich habe von den ganzen Renditen einfach nochmal die Inflation abgezogen und dann sieht man immer noch, dass es deutlich nach oben geht. Je kleiner die Kosten, je länger mein Zeithorizont. Das Ganze ist nämlich der wunderbare Zinseszinseffekt und das war schon der gute Einstein, der das gesagt hat. Das ist das, was wir ausnutzen und das ist das, was Jana mir zum Beispiel unfassbar voraus hat. Das ist einfach Zeit. Und Zeit ist unser aller größtes Asset bei der Geldanlage. Es geht darum, im Markt investiert zu sein. Das macht 90% von eurer Rendite aus langfristig. Das andere, das billig kaufen, teuer verkaufen, gelingt den wenigsten. Wenn ich meine eigene Performance angucke, das Langfristige ist super. Das Kurzfristige, was ich so mache, um Ihnen nichts zu erzählen, was ich selber mal probiert habe, deutlich schlechter. Das ist einfach nicht, man kann das machen, wenn man Spaß dran hat, aber man muss es nicht. Also, Zinseszins ist so ein bisschen sperrig als Wort. Ich finde Compounding viel besser als den englischen Begriff. Einfach mal so visualisieren, dass sich die Kurven mal im Kühlschrank hängen und da immer an die Karotte denken. Die hängt da oben.
Genau, und dann auch hier das Thema psychologische Hürden, was ja ganz, ganz wichtig ist. Vor allem so zwei Punkte eigentlich, Angst und Gier. Also einmal die Angst natürlich, wenn man investiert, hat man irgendwie auch ein bisschen Angst, vielleicht irgendwie Geld zu verlieren, dass irgendwas weggeht, ne? Deswegen auch wieder das Beispiel, 10.000 Euro bleiben 10.000 Euro, aber die Kaufkraft sinkt. Also auch da, man verliert einfach. Und es ist klar, man kann immer mal verlieren, aber wenn man eben breit aufgestellt ist, wenn man streut, dazu später auch noch mal mehr, dann kann man sich eben auch davon lösen, davon absichern. Und da ist es eben wichtig, dass man sich dem bewusst ist, dass es auch vollkommen okay ist, Angst zu haben und sich damit auch zu beschäftigen. Dass es aber wirklich kein Grund sein sollte, zu sagen, oh, ich habe Angst, ich mache lieber gar nichts, weil gar nichts machen ist dann meistens schlimmer als das, was man sonst hätte erreichen können. Hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Prägung. Kommt natürlich auch darauf an, wie man eben aufgewachsen ist, was man für eine Einstellung hat, dass man irgendwie denkt, oh, ich lass mein Geld lieber bei mir, da passiert ja nichts und sicher ist sicher und lieber auf die hohe Kante legen, ja, oder wenn man sich es bildlich vorstellt, irgendwie unter das Kopfkissen, da ist es am sichersten, auch häufig irgendwie so ein bisschen präsent, aber auch nicht unbedingt richtig. Wir hatten es gerade mit der Karotte und dem Zinseszinseffekt, das Geld arbeitet über die Zeit und deshalb auch wichtig, diese Angst zu überwinden und auch potenzielle Gedankenmuster einfach ein bisschen auszublenden und sich einfach zu überwinden. Also es ist wie beim Sport oder wie bei allem, wo der innere Schweinehund so ein bisschen zuschlägt und man sich denkt, oh nee, mache ich morgen, mache ich nächste Woche, heute passt es mir nicht so gut. Einfach anfangen. Das hört sich vielleicht banal an, aber es ist wirklich wichtig, einfach zu starten, weil jeder Schritt zählt. Das muss auch nicht gleich das Rieseninvestment sein. Das kann auch ein ganz günstiger Sparplan sein. Einfach anfangen, beobachten, was passiert. Und wenn man erstmal den ersten Schritt gemacht hat, dann ist es natürlich auch leichter, den zweiten oder dritten zu machen. Und da auch einfach sicher zu sein, dass man irgendwie weiterkommt, dass sich was entwickelt. Und auch hier mit dem Thema Gier ist natürlich dann die andere Seite, wenn man schon mal angefangen hat, dass man denkt, ach, da habe ich irgendwie vielleicht mal was gehört, die Aktie soll sich gut entwickeln, ich habe da irgendwie eine Möglichkeit, ganz viel Geld zu machen und steckt da jetzt alles rein. Ist jedem schon mal passiert, ist ganz normal, aber auch da wichtig, dass es einem bewusst ist. Sowas kann gut gehen, sowas kann aber auch schlecht gehen. Wie wir schon gesagt haben, Rendite ist bezahltes Risiko. Je mehr Rendite, desto höher eigentlich auch das Risiko, was man eben eingehen muss. Und da ist es eben wichtig zu erkennen, mache ich das jetzt, weil das irgendwie mich langfristig weiterbringt, oder investiere ich jetzt einfach, weil das ein Trend ist, weil ich es gerade gehört habe, weil irgendwie mein Freund da investiert. Ja, deswegen immer ein bisschen einen Schritt zurück machen und sich bewusst sein, dass beides normal ist, und dann auch einfach mal weitermachen. Wenn es mal schiefgegangen ist, dann beim nächsten Mal einfach besser. Dann auch die Frage natürlich, welchen Zeithorizont hat man? Also ist ganz wichtig und darf man nicht unterschätzen. Da unterscheiden wir so in der Regel zwischen drei verschiedenen Kategorien. Das eine ist kurzfristig, das heißt, es ist irgendwie Geld, was ich sofort brauche, wenn ich irgendwie gerade ein Investment tätige, ich kaufe eine Immobilie, ich kaufe ein Auto oder irgendwas, wo man gerade das Geld eben parat haben möchte oder eben so ein bisschen der Notgroschen auf der hohen Kante. Dann ist es irgendwas Kurzfristiges. Das sollte so angelegt sein, dass man es eben sofort verfügbar hat. Und dass es bei Schwankungen auch nicht eben direkt irgendwie aus der Sichtweite ist, sondern wirklich parat. Mittelfristig ist dann der nächste Schritt, wo man sagt, 1 bis 8 Jahre. Das ist dann eher so ein bisschen taktisches Investment. Das könnte dann sein, wenn man sagt, ich möchte irgendwie auf eine Immobilie hinsparen oder irgendwie ein anderes Ziel und braucht es vielleicht in 7, 8 Jahren. Dann reden wir von mittelfristig. Und langfristig ist wirklich Altersvorsorge, was wir schon hatten, irgendwie langfristiger Lebensstil, strategischer Vermögensaufbau. Und da ist es eben wichtig, sich dem immer bewusst zu sein, wofür tue ich das jetzt gerade und welchen Zeithorizont soll das Ganze eben auch erfüllen. Hier auch nochmal zwei ganz schöne Zitate, einmal von Markowitz und einmal von Sander. Diversification is the only free lunch for investors, oder breit gestreut ist nie gereut. Ich glaube, das ist schon ziemlich auf den Punkt getroffen. Ich hatte es eben schon so ein bisschen angedeutet. Thema Angst, Thema Gier, es ist wichtig, eben diversifiziert aufzustellen. Das bedeutet, nicht alles auf eine Karte setzen, nicht das gesamte Vermögen in eine Aktie investieren und gierig sein und hoffen, dass das irgendwie schon klappen wird, sondern sich eben breit aufstellen. Klar, es kann immer mal zu Verlusten kommen, aber es ist eben wichtig, dass andere Investments diesen Verlust auch auffangen können. Dass man sagt, eins entwickelt sich besser, eins entwickelt sich schlechter, aber alles in allem bin ich trotzdem noch gut dabei und weiß, was ich getan habe. Hier auch nochmal das Thema Rendite ist bezahltes Risiko. Das hatte Edda ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen mit den drei Erfolgsfaktoren, mit dem Spoiler vorhin. Hier kommen nochmal die Antworten dazu. Wie geht man damit um? Was sind so die drei Erfolgsfaktoren für die Langstrecke? Das eine ist Thema Anlagehorizont, hatten wir eben schon so ein bisschen. Je länger man investiert, desto wahrscheinlicher ist es eben auch, dass die Verluste ausgeglichen werden. Ne? Gerade jetzt mit dem MSCI World hat man irgendwie mal verschiedene Schwankungen gesehen. Wenn man jeden Tag ins Portfolio reinguckt, kann es da mal ein paar Prozente schwanken. Und da ist es eben wichtig, das im Kopf zu behalten. Ich investiere für irgendwas in 7, 8 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, was auch immer. Es geht darum, langfristig zu investieren und sich da eben auch nicht verunsichern zu lassen. Das Ganze gestreut zu investieren, wie schon gesagt, Diversifikation ist das Beste, was man machen kann. Einfach verteilen, das Geld nicht alles auf eine Karte setzen und dann eben zuschauen, wie es sich entwickelt. Und natürlich auch Punkt Kosten hatten wir vorhin auch bei der zweiten Karottengrafik, wie sich das entwickelt. Also Kosten sind natürlich immer ein wichtiger Faktor. Klar, wenn sich Dinge gut entwickeln, ist es auch wichtig, dass man trotzdem ein gutes Kostenprofil hinten dran hat, weil Kosten natürlich auch ein bisschen die Rendite fressen können. Und deshalb sollte man sich immer bewusst sein, was sind die direkten Kosten, was sind die indirekten Kosten. Und wenn man alle diese drei Faktoren mit im Kopf hat, dann ist das auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Hier auch nochmal zur Beruhigung, nicht erschlagen lassen von der Grafik. Das soll eigentlich nur noch mal so ein bisschen darstellen, dass je länger man investiert ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es positiv ist. Also man sieht ja diese kleinen roten Kästchen da. Also klar, der Aktienmarkt bewegt sich. Es gibt mal Crash, es geht mal hoch, es geht mal runter. Aber wenn man wirklich Geduld hat, wenn man den langen Anlagehorizont berücksichtigt, dann geht man in der Regel auch mit einer positiven Rendite raus. Hier jetzt mal an dem Beispiel von dem MSCI World.
Diese Grafik ist übrigens Christian Röhl, den ich sehr schätze. Seit er bei Scalable ist, ist die nicht mehr grün-rot, sondern türkis-rosé. Aber ich finde sie immer noch super, weil er ganz viele Arten von Rendite-Dreiecken bietet, auch für Sparpläne und dann hier World Net Total Return, inklusive Dividenden, aber Steuern, die die Unternehmen bezahlen. Das ist meiner Ansicht nach tatsächlich die aussagekräftigste. Und jetzt machen wir mal 5 Minuten Theorie als Vorbereitung für die nächsten Sessions, weil das geht bei Einsteigern auch durcheinander. Einfach, was ist eine andere Klasse? Weil die streuen. Das ist natürlich so, wenn man seine Lebens, wie soll ich das jetzt nennen, meine Lebensfinanzbiografie vielleicht an Bord, wenn ich mir die anschaue, zählt da natürlich alles rein. Da zählt auch ein Haus rein, ich das habe, da meine Altersvorsorge rein, die staatliche, die betriebliche, was auch immer. Wir fokussieren uns hier jetzt natürlich in den nächsten Monaten auf die Geldanlage, die börsliche. Natürlich auch ein bisschen rechts und links, aber dass man sich einfach bewusst machen. Auf der Metaebene muss ich natürlich, kann ich den allerbesten über alles hinwegstreuen. Auf einer Ebene unten drunter spreche ich über einzelne Anlageklassen. Und da allen voran die Aktien, die mit dem höchsten Risiko, die deswegen auch am höchsten rentieren. Die Anleihen, auch eine spannende Anlageklasse, da kann man unterschiedliche Sachen machen. Man kann einen Kredit, den ich jemandem gebe, es kann Staat sein, es kann ein Unternehmen sein. Da gibt es jetzt staatliche, also es gibt Staatsanleihen, die sind so bonitär, also so solide, dass sie die Risiken nehmen, aber mit Anleihen auch, also nicht vergessen. Ja. Wir gehen auf alles nochmal im Einzelnen ein, aber um nochmal diesen Unterschied begreifbar zu machen an dieser Stelle jetzt. Immobilien ist auch eine eigene Anlageklasse, Edelmetalle, Rohstoffe, Kryptowährung. Und das Konzept dieser Anlageklasse zielt darauf, die Korrelation der einzelnen Anlageklassen untereinander möglichst gering ist. Das heißt, wenn das eine steigt, fällt das andere vielleicht zum besten Fall oder bleibt es stabil. Ich habe gerade eine Anmerkung, dass mein Ton so schlecht wäre. Das klingt jetzt echt leicht. Ich kann hier im Moment nichts gegen machen. Merkst du mal wieder mit mir. Dann gibt es noch unbekanntere oder sagen wir mal exotischere Anlageklassen, die Versicherung, Private Equity, Cat Bonds, Peer-to-Peer-Kredite, Kult, Oldtimer. Alles Anlagen lassen. Der Oldtimer aber nur, wenn er in der Garage steht, 5000 Kilometer im Jahr gefahren wird und ansonsten beheizt. Nicht vergessen. Und man muss sich auskennen. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass sich das bewusst macht. Diese linke Seite, die ist sehr standardisiert. Die Immobilien zumindest dann, wenn sie in Form von Immobilienaktien oder Immobilienfonds funktionieren. Die Einzelimmobilie ist nicht sehr standardisiert und die ist auch nicht sehr mobil. Aber man kann das auch als Anlage sehen. Auf der rechten Seite wird es immer unaustauschbarer und Sie müssen sich immer besser auskennen. Da sind auch die Chancen viel höher, aber auch die Risiken. Das ist immer die andere Seite der Medaille. Vehikel, was das sehr ineinander geht, wird manchmal noch gefragt, ja, aber ist es ein ETF, eine Aktie oder das ist ein Vehikel, ist die Art, wie Sie, die Verpackung, wie Sie in eine Anlageklasse investieren. Also ein direktes Investment, ich kaufe eine Aktie, ich kaufe eine Anlage. Aktive Fonds, das ist dann ein Topf mit vielen Wertpapieren. Das können Aktien sein, das können Anleihen sein, das können Immobilien sein, das können auch alles zusammen sein. Das sind dann Mischfonds. Das Ganze wird nach einer bestimmten Strategie zusammengesetzt. Darüber sprechen wir das nächste Mal intensiver. Das Ganze dann passiv ist, also es entscheidet keiner, was da reinkommt, dann ist es ein ETF, ein Indexfonds. Aber wie gesagt, das ist nächste Woche, nächsten Monat, am 4. August, ganz intensiv unser Thema, weil ETFs das super Vehikel sind zum Einsteigen. Hier ging es vor allen Dingen um die Unterscheidung zwischen Anlageklasse, das ist das, wo rein man investiert, und Vehikel, das ist die Form, über die man in die Anlageklasse investiert. Das zum heute wichtigen theoretischen Bild. Portfoliostruktur wolltest du erzählen oder ich?
Mach ruhig.
Okay, ich habe mir keine Notizen gemacht, aber wir kriegen das auch so hin. Jetzt für alle, die hier ganz neu sind, das ist die einfachste Form der Portfoliostruktur. Das heißt, ich habe alles, was ich in Cash brauche, die nächsten 6, 7, 8 Jahre, in irgendeiner Form von Cash. Da kommt übrigens eine Frage dazu, da sage ich gleich was zu. Daniel will da so wissen. Und das stecke ich in einen weltweit streuenden Aktien-ETF. Einfach nicht. Aber das kann man genau so machen. Alles, was ich nicht brauche, in dieser absehbaren Zeit ab in den ETF. Oder in zwei oder in drei. Jetzt möchte Daniel wissen, ob Geldmarktinstrumente da auch gehören. Tatsächlich Fehler von mir. Beim Machen, die habe ich gemacht, die Folie mit den anderen Klassen. Cash. Bargeld in Form von Geldmarktinstrumenten, in Form von Geld auf dem Girokonto, ist eine eigene Anlageklasse. Sehr richtige Anmerkung. Und ich möchte mich entschuldigen, mein Netz scheint hier ein Thema zu haben. Bin diese Woche wieder da, wo Jana auch ist, und dann haben wir wieder stabile Umgebung. Also, das ist das ganz einfache Portfolio. Das heißt, bei Finanztipp auch Profi-Portfolio, ich verwechsel das jetzt vielleicht, bei Finanztest ist es Sofa-Portfolio. Nennen das auch in der Community das Hagen-Portfolio nach dem Chef vom Finanztipp. So, jetzt mache ich mal weiter. Und da ist nochmal ein paar Kurven übereinander gelegt, einfach um diejenigen, die jetzt noch gar nichts haben und nur, welchen ETF nehme ich denn, um einfach zu zeigen, das sind jetzt vier, fünf verschiedene Indizes. EU, großer Unternehmen, das andere Amerika ganz breit, Amerika Tech. Und natürlich sind die Entwicklungen dieser Indizes auseinander. Das soll einfach nur zeigen, haltet euch nicht zu lange auf mit der Überlegung ETF. Ihr habt nicht wirklich was falsch. Steigen alle langfristig, haben alle ähnlichen Phasen, haben die Verluste. Und es ist 100-mal besser, das Gelbe hier, das ist der EMU, also EU-Unternehmen, große EU-Unternehmen, die haben jetzt hier leider ein bisschen verloren. Im Moment sagt man sie gerade auf, aber ihr habt damit immer noch mehr als nichts. Und nächsten Monat, also im August in der Session, werden wir uns ausführlich mit der Auswahl von ETFs beschäftigen. So, Jana, ich lese gerade, dass mein Ton sehr schlecht ist. Vielleicht mag ich übernehmen.
Ja, sehr gerne. So, wenn es klicken würde.
Und nochmal die Frage, es gibt eine Aufzeichnung. Das möchte ich daher schicken.
Aufzeichnung gibt es auf jeden Fall. Den kommt. Genau, Core Satellite Strategie, was man hier sieht, ist im Prinzip, dass man sich das so ein bisschen vorstellen muss. Man hat einmal den sicheren Kern. Das ist so ein bisschen das Fundament. Das heißt, da sagt man so 60 bis 80% des Anlagevermögens sollten in diesem Kern sicher sein. Wir hatten gerade das Thema mit dem Welt-ETF zum Beispiel. Das heißt, breit gestreut, diversifiziert. Das kann ein Welt-ETF sein, das können auch zwei, drei, vier sein. Je nachdem, welcher ETF da eben gerade für einen passt. Und dann ist es eben auch wichtig, Geldanlage soll ja auch Spaß machen, man soll ja auch mal in Sachen investieren dürfen, die einen vielleicht interessieren oder wo man das Gefühl hat, das könnte ganz gut sein. Und das ist dann eben möglich mit diesen kleinen Satelliten sozusagen. Das kann zum Beispiel eine spezielle Aktie sein, wo man irgendwie investiert sein möchte. Themen-ETFs, darauf gehen wir auch nächsten Monat, das wollte ich auch schon nächste Woche sagen, nochmal detaillierter drauf ein. Oder auch Rohstoffe. Das sind natürlich jetzt Beispiele, können natürlich auch andere Anlageklassen sein. Wichtig ist nur, man hat ein stabiles Fundament und man darf eben auch kleine Sachen dazu packen für den kleinen Kick oder einfach um zu schauen, wie sich das entwickelt. Kann natürlich auch mal eine Outperformance sein. Hauptsache ist eben, dass man stabil steht und darauf aufbauen kann. Dann auch der Punkt, wie viel Zeit möchte ich investieren? Ich glaube, wir haben alle oft so ein bisschen das Bild im Kopf von so jemandem, der da mit vier Bildschirmen sitzt und dann irgendwie kauft und verkauft. Und klar gibt es die Leute auch, aber das muss man als Privatanleger nicht. Das heißt, man kann wirklich für sich selber entscheiden, wie viel Zeit möchte ich investieren. Soll das täglich sein? Soll das monatlich sein? Soll das jährlich sein? Wie auch immer, das Wichtigste ist eigentlich, dass man da wirklich was für sich entdeckt, was für einen selber passt. Wenn man da Spaß dran hat, täglich reinzuschauen oder auch mal irgendwie was Neues aufzugeben, dann gerne, aber es ist auch vollkommen fein, irgendwie einen ETF-Sparplan zum Beispiel aufzumachen, gerade am Anfang und sich nicht zu sehr davon irritieren zu lassen, wenn mal Kurse hoch und runter gehen. Also das ist wirklich abhängig davon, wie ihr da Spaß dran habt und wie ihr das machen möchtet. Dann wichtig, Depot. Warum brauchen wir überhaupt ein Depot? Ein Depot muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Konto. Das heißt, da kann man Wertpapiere kaufen und verkaufen und somit auch mehr oder weniger aufbewahren. Das bedeutet, das braucht man, um überhaupt in den Wertpapierhandel einzusteigen. Deswegen hatten wir auch die Umfrage am Anfang mal gemacht, einfach um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr da schon aufgestellt seid. Wichtig ist, dass es verschiedene Arten von Depots gibt oder auch von Depotbanken. Das heißt, Depot ist nicht gleich Depot. Es gibt die Möglichkeit, ein reines Fonddepot aufzumachen bei einem Fondsanbieter. Das heißt, dann ist man wirklich vorgebunden und hat dann eben nicht die Möglichkeit, in andere Anlageklassen unbedingt zu investieren. Deshalb auch immer ein bisschen wichtig, in welche Richtung man gehen möchte, dass man da das Passende für sich findet, wenn man noch keins hat. Auch die Frage, bei welcher Bank macht man das? Ist es eine Filialbank, klassisch, wie man sie kennt, wo man noch persönlich hingehen kann, da irgendwie den Auftrag geben kann? Ist es einem wichtig, da persönlichen Ansprechpartner zu haben? Oder reicht es einem vielleicht auch online? Da kann das auch teilweise natürlich günstiger sein, je nach Broker. Zum Beispiel bei Discount-Brokern steckt schon ein bisschen im Wort drin, dass es da ein bisschen günstiger ist. oder was jetzt auch in den letzten Jahren neu ist, Neo-Broker. Deswegen Neo, was man oft hört, steht einfach nur für neu. Das heißt einfach Broker, die so ein bisschen von dem traditionellen Geschäftsmodell abweichen und so ein bisschen die aktuelle, ja, Bankenlandschaft verändert.
Ja, gleich eine Ergänzung dazu. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe mal diesen Beispiel ausgemacht, spart das Band. In der Ansicht, überlegt euch als allererstes, die paar, die jetzt hier noch kein Depot haben, überlegt euch als erstes, wie viel Service wollt ihr überhaupt haben? Soll es noch ein Kinderdepot geben können? Und so weiter. Und danach entscheidet, ob euch das die Kosten wert ist. Das ist eine Grundsatzlegung. Es muss nicht alles für Umme sein. Wenn ich eine Leistung bekomme, dann kann die auch kosten. Aber das kann man vorher überlegen. Und dann nochmal an diese Kurve, was die Kosten ausmachen auf lange Sicht. Und da sieht man auch, es am Anfang wenig klingt, 0,5% mehr oder weniger pro Jahr, klingt nach nicht viel. Das macht auf 10, 20, 30, 40 Jahre richtig viel aus. Von daher, das ist eine Abwägung, die man immer mal haben sollte. Und jetzt zurück an dich.
Ja, absolut. Danke für die Ergänzung. Genau, wie du gerade schon gesagt hattest, Depot ist irgendwie wichtig. Man muss sich da über die Kosten informieren. Deshalb auch hier nochmal der Tipp: Man muss nicht bei derselben Bank irgendwie auch sein Sparbuch haben oder sein Girokonto, sondern man kann es auch unabhängig machen. Das heißt, man kann da wirklich entscheiden, wo es für einen am meisten Sinn macht. Wichtig aber auch darauf zu achten, wenn man jetzt einen deutschen Anbieter nimmt, Depotwechsel ist kostenlos. Das heißt, wenn ihr jetzt schon ein Depot habt und euch entscheidet, irgendwie zu wechseln oder umzuziehen, dann fallen da bei deutschen Anbietern keine Kosten an. Das heißt, ihr seid da wirklich flexibel, auch jederzeit zu wechseln. Deswegen auch der Kommentar unten, eine Depotbank ist kein Ehepartner. Man ist nicht gebunden. Also man kann wirklich regelmäßig schauen, passt es von den Kosten für mich? Bin ich damit zufrieden? Wie viel Service brauche ich? Einlagensicherung hat man bei den deutschen Anbietern auch bis 100.000 Euro. Das bedeutet, da ist es dann kein Problem, wenn man auch zum Beispiel von einem deutschen Anbieter zum anderen wechselt. Keine Kosten, trotzdem die Einlagensicherung. Und auch die Depotbank ist natürlich auch wichtig für die Steuerhistorie. Das heißt, wenn man Gewinne macht, muss man die natürlich auch versteuern. Und bei deutschen Anbietern ist es eben so, dass das automatisch auch ans Finanzamt gemeldet wird. Das heißt, weniger Aufwand bei der Steuererklärung. Freibeträge kann man da auch noch nutzen. Vielleicht auch nochmal separat dann dazu. Und trotzdem aber auch wichtig oder sinnvoll für einen selber, dass man parallel ein Anlagetagebuch führt. Gerade wenn man jetzt über mehrere Jahrzehnte investiert, vielleicht mal die Depotbank wechselt, dann möchte man immer noch wissen, wie lange besitze ich schon die jeweilige Anlageklasse, wann habe ich da investiert, wann habe ich gekauft, verkauft, ist nie falsch. Einfach nochmal zusätzlich zu dokumentieren und da auf der sicheren Seite eben zu sein.
Da hat Anna auch eine Frage zu. Ja, genau, hier habe ich nämlich ein paar Vergleiche aufgestellt. Anna schreibt, dass sie da am meisten Hürde hat im Moment, wenn sie noch kein Depot hat. Logischerweise ist es die größte erste Hürde. Anna, ich würde mich da gar nicht so lange aufhalten. Investiere die 4 € in Finanztest und folge deren Ratschlag, ist nicht falsch. Meiner Ansicht nach den besten Depotvergleich im Moment hat Finanzfluss. Der haben nämlich die aktuellsten Daten da drin und ich würde nur bei diesen Neobrokern, ich würde tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht, weil wir für die Deutsche Börse arbeiten, die Marktplätze betreiben, aber ich würde wirklich einen von denen nehmen, die viele Marktplätze anbieten und nicht nur einen, weil keine Auswahl zu haben, ist in Finanzgeschichten immer schlecht. Das ist meine Erfahrung. Und das heißt jetzt nicht, dass das eine schlechte Depotbank ist. Das ist zum Beispiel bei Treasury Public so, die haben nur einen einzigen Marktplatz. Das heißt einfach, ich kann es mir nicht aussuchen. Deswegen wäre das so meine Empfehlung, und das ist jetzt keine Werbepause für die Börse gewesen, sondern tatsächlich guckt, dass ihr eine Alternative habt. Ja, und da stehen jetzt nochmal, wir kamen ein paar Mal ist die Frage, ob es eine Aufzeichnung gibt. Vielleicht sind die jetzt schon weg, die das wissen wollten. Ja, es gibt eine Aufzeichnung. Ja, wir schicken die mit und ich würde sagen, wir hängen auch die Präsentation dran an die Mail mit der Aufzeichnung.
Genau. Hier vielleicht auch noch mal so ein paar kleine zusätzliche Tipps. Marktplätze hatten wir jetzt ja gerade schon. Auch wichtig, wie viele Sparpläne kann ich machen? Was kosten Sparpläne? Gerade wenn man da irgendwie klein anfangen möchte und irgendwie was regelmäßig investiert, dann auch wichtig, sich zu informieren, was bietet mir das Depot? Deshalb hier auch Edda, danke noch mal für die verschiedenen Vorschläge, wie man da vergleichen kann, was am besten zu einem passt. Und auch nochmal wichtig im Kopf zu behalten, es gibt oft Aktionen, dass man irgendwie wechseln soll, dass man eine Prämie bekommt. Da aber auch wichtig, okay, wie viel bekomme ich jetzt? Aktionen gehen immer vorbei, die sind immer nur vorübergehend. Passt das langfristig zu mir? Passt für mich die Kostenstruktur? Passt für mich die Anzahl der Marktplätze? die verschiedenen Anlageklassen. Also da auch immer wichtig, nicht nur locken lassen, sondern natürlich auch schauen. Klar besteht aber auch trotzdem immer die Möglichkeit, eine Aktion mitzunehmen und dann nochmal kostenlos zu wechseln. Wie schon gesagt, das ist innerhalb von Deutschland zum Beispiel gar kein Problem. Und da natürlich auch sich bewusst zu sein, was für ein Service damit einhergeht. Also ist mir wichtig, wirklich günstig zu handeln, günstig zu investieren. Bin ich da eher der Sparfuchs oder sage ich, bin eher bequem unterwegs, ich brauche da jemanden, den ich irgendwie telefonisch auch erreichen kann. Das sind alles viele Kriterien, die sich nicht unbedingt ausschließen müssen, aber es sollte einem einfach wichtig sein, dass es funktioniert und auch, dass man zum Beispiel mit der App gut klarkommt. Also wenn man dann einmal ein Depot aufgemacht hat, dann sollte man auch irgendwie eine Transparenz haben. Man sollte wissen, wo klicke ich jetzt hin, was passiert da, wie mache ich da den Sparplan auf, wie kaufe ich oder verkaufe ich. Also auch wirklich, dass das von der Usability passt und man sich da einfach wohlfühlt. Das sind einfach alles nur mal so ein paar kleine Denkanstöße, die man mitnehmen kann.
Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Nächsten Monat machen wir weiter. Ich wollte schon wieder Woche sagen. 4. August, 12 Uhr. Und dann fokussieren wir uns auf ETFs. Aber auch immer noch Einstiegsniveau. Da können wir noch wirklich fortgeschritten machen. Aber wir fangen mal an mit, was ist das eigentlich? Was ist so aktiv besser, passiv besser? ETFs, erste Portfolio geben, ein paar Tipps, was man da machen kann. Gucken mal, wie man sie aussucht. Besser Sparplan oder Einmalorder. Oder nächster Punkt, wie eröffnen wir einen Sparplan? Wir können das eigentlich auch machen. Also wir gehen mal in eine Ordermaske rein und machen mal zum demonstrierenden Sparplan auf. Und in einer der nächsten Sessions werden wir dann auch einen kaufen. Es gibt alle unsere Webinare als Aufzeichnung auf youtube.com als Börse Frankfurt. Nochmal das dazu, weil nächste Woche machen wir natürlich erstmal ein ganz anderes Thema. Börse at Home einmal im Monat, ab sofort für Einsteiger. Jetzt haben wir hier noch ein paar Fragen. Ja, da möchte Nena wissen, Rohstoffe. Wir werden sicherlich eine der nächsten Sessions, also vielleicht, ich würde mal sagen, in 6, 7 Ausgaben, weil es ist schon ein spezielleres Thema. Wir werden was zu Gold machen, definitiv ein bisschen früher. Werden wir sicherlich auch Rohstoffe aufgreifen. Soweit die Antwort jetzt schnell. Nena will wissen, physisch oder als Aktien. Da kann ich einen Hinweis geben, bei Aktien habt ihr im Kopf, das ist auch noch ein dahinter. Was bei Aktien, egal ob jetzt Goldaktien oder Rohstoffminen oder rohstoffverarbeitende Unternehmen, das ist immer noch der unternehmerische Aspekt. Und es gab schon oft genug in der Vergangenheit Beispiele, in denen ist dann quasi der Goldpreis gestiegen, aber die Aktien nicht in dem gleichen Maß. Das hängt noch von einer ganzen Reihe an Faktoren ab. Man denkt jetzt immer, wenn der Goldpreis steigt und die Unternehmen haben eine gleiche Kostenbasis, dann würden die Unternehmen skalieren, also sich stärker entwickeln. Hat sich aber auch nicht erwiesen. Also ich würde, wenn ich überhaupt Rohstoff machen würde, immer physisch, also im Sinne von Verbriefung, das ist auch physisch. Und wenn ich bei Gold jetzt diesen einen Tipp vorweg, wenn ich dann was nehme, was ausgeliefert werden kann, so wie Xetra Gold zum Beispiel, sobald ich einen Anspruch habe aus Auslieferung, gelten die gleichen Steuerregeln. Und dann will Daniel noch wissen, ob wir eine Vorlage fürs Anlagetagebuch haben. Also ich nutze einen elektrischen Dienst, also elektrisch, einen digitalen Dienst. Ich nehme extra ETF für meins. Ansonsten ist der Copilot und Finanzfluss gut, Paket oder das ist auch eine App, auch noch recht gut. Jana, hast du noch einen Tipp?
Das sind tatsächlich auch so die, die ich jetzt gerade im Kopf hatte.
Ja, man kann es aber auch klassisch in Excel machen oder alle Freaks, also jeder, der Lust hat, sich ein bisschen komplizierter da reinzufuchsen. Portfolio Performance ist eine kostenlose Open Source Software. Ich arbeite mit einem Mac, da habe ich es nicht geschafft, ihn zum Laufen zu kriegen und dann war es mir zu komplex. Also, aber alle, die Lust haben auf schwierigere, komplexere digitale Themen, das wäre auch noch ein Tipp von mir. Da gibt es auch eine riesen Community zu und die Leute unterstützen sich gegenseitig. Ich glaube, wir haben alle Fragen, oder?
Ja, das sollten alle sein. Ich sehe sonst keine neuen mehr. Wenn noch welche sind, dann gerne jetzt.
Wir haben auch schwer überzogen, aber ich finde, bei so einer Einstiegsreihe kann man das durchaus tun. Und wir hatten noch eine Frage zum Schluss. Das hätte ich jetzt fast vergessen. An alle, die noch da sind, würden wir jetzt gerne wissen, worüber möchtet ihr mehr erfahren? ETFs und aktiv verwaltete Fonds oder gibt es ja auch Menschen, die Anleihen was wissen möchten oder Einzelaktien als Schwerpunkt? Mehrfachnennungen sollten hier möglich sein. Ich hatte es zumindest mir gewünscht. Ansonsten einfach auch in die Fragen reinhauen. Was für Themen? Wir werden natürlich alles, was relevant ist, fürs gut. Unser Ziel ist ein gut diversifiziertes Portfolio Da sind natürlich andere Sachen auch spannend, aber mal so ein Gefühl zu kriegen. Ah, die Technik sagt, man kann mehrfach abstimmen. Dann macht es mal so pop, das poppt so ein Fenster auf. Danke, Max, für die Unterstützung im Hintergrund. Ja, es hält sich die Waage. Einzelaktien auch, ein stark gewünschtes Thema. Ja, also wir werden das sicherlich alles aufgreifen. Beim nächsten Mal die ETFs und dann können wir ja mal gucken, wie wir uns da
Okay,
weitermachen.
ja.
Und wir bauen immer auf. Also die Hausaufgaben. Wir haben nämlich Hausaufgaben. Wir geben jetzt Hausaufgaben auf. Jana, magst du?
Ja, gerne. Also zum einen natürlich die von euch, die noch kein Depot haben, damit beschäftigen und einfach mal eins anlegen, ist relativ unbürokratisch, geht auch ganz fix. Und sich natürlich auch schon ein bisschen Gedanken machen, wie viel möchtet ihr investieren direkt am Anfang? Wie lange soll das sein? Worauf wollt ihr hinsparen? Und vielleicht auch schon mal überlegen, wo das Ganze hinführen soll. Wie gesagt, einmal so das Rundum-Paket, weil dann kann man natürlich ganz gut mit der nächsten Session weitermachen, wo wir über ETFs sprechen, nochmal auf alles eingehen und eine kleine Gedankenstütze geben und natürlich auch mal einen ETF-Sparplan abschließen. Das heißt, gerne Depot starten, sich Gedanken machen und dann geht es in einem Monat weiter mit den nächsten Schritten.
Und vielen Dank für das große Interesse hier. Das ist super. Und für das viele Feedback hier jetzt auch. Vielen, vielen Dank an alle. Und wir sehen uns mit diesem Thema wieder in ungefähr 4 Wochen. 4. August, 12 Uhr.
Vielen Dank.